Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Seid ihr erstaunt, dass es nur 3 Lieder sind? Ne? Meistens 4, jetzt nur 3. Das ist Flexibilität. Veränderung. Wir nehmen uns noch eine Minute Zeit für Stille. Geh mal einfach einen Moment in deinen Gedanken zurück in die letzte Woche, was du erlebt hast, was für Leute du getroffen hast, wie diese Woche war, ob du im Moment gerade auf so einer Welle schwimmst oder es schwierig ist. Oder hör einfach mal so kurz in dich rein, wo du gerade stehst in deinem Leben, wer du gerade so bist im Moment. Und ich bete dann, das merke dann. Vater im Himmel, wir kommen zu dir, sind in diesem Gottesdienst und hoffen auf Begegnung mit dir. Als solche Leute, wie wir eben sind. Mit den Erfahrungen, die wir letzte Woche gemacht haben, da waren gute dabei wahrscheinlich. Und manche davon haben uns richtig glücklich gemacht, andere waren schwierig und machen uns vielleicht jetzt noch Sorgen. Vielleicht haben wir auch gute Erfahrungen gemacht und es geht uns trotzdem im Moment nicht gut oder andersrum. Wir kommen zu dir auch mit unserem Wesen und dem, wie wir eben mit den guten und schlechten Erfahrungen so umgehen. Manchmal gelingt uns das vorbildlich, manchmal denken wir nachher, wir hätten anders handeln sollen. Wir beten, dass dieser Gottesdienst etwas in unser Leben reinspricht, was wir jetzt für unsere Situation brauchen. Und dass es Worte sind, die, bei denen wir ein bisschen erkennen, dass sie von dir kommen und gut für unser Leben sind. Amen. So, Tugend. Kultur, unsere neue Predigtreihe, auf die ich mich schon seit Wochen freue, seit wir die entwickelt haben und ich wusste, die kommt jetzt dann. Diese 4 Sonntage, heute und die nächsten 3, werden, wenn du dich drauf einlässt, wenn du mitdenkst, wenn du auf das, wenn du nicht, wenn du das, was du hörst, so irgendwie dann auch übersetzt und in dein Leben überträgst, dann können, ich würde fast sagen, werden diese 4 Sonntage Einfluss auf dein Leben haben. Das erhofft man sich natürlich von jedem Gottesdienst, ne, irgendwie. Aber vielleicht, ich hoffe das, weil wir reden über, ich glaube, tiefe Zusammenhänge des Lebens und Wahrheiten und die sind gleichzeitig total lebenspraktisch. So geht mir das jedenfalls, wenn ich an diese Themen denke. Es sind irgendwie immens wichtige Gedanken, gleichzeitig sind sie sehr lebenspraktisch. Und ich glaube und hoffe, dass du Dinge lernen kannst, die dich bis an dein seliges Ende begleiten. Manche davon hast du wahrscheinlich schon gelernt, ne? Also es ist ja nicht von null an jetzt hier. Aber ich hoffe, dass manche davon so wichtig ist, dass du dir das behalten kannst. So, verlieren wir keine Zeit, sondern geben gleich Vollgas. Du musst also auch ein bisschen, nehme ich an, dein Hirn eingeschaltet lassen oder es jetzt noch hochfahren in den nächsten 10 Sekunden. Weil ein bisschen mitdenken muss man auch, um am Ball zu bleiben. So, wir fangen mit dem Titel mal an. Bei der ersten Predigt einer Predigtreihe brauche ich ja oft immer so ein bisschen Anlauf, was wir in den nächsten Predigten dann nicht mehr brauchen. Jetzt kommt dieser Anlauf. Wir fangen bei dem Titel an, Tugendkultur, warum heißt das so? Tugend ist ja ein altes Wort. Ja? Nutzen wir in unserem normalen Sprachgebrauch selten, ist ein bisschen außer Mode. Ich glaube, es ist wieder im Kommen, wird wieder entdeckt, also nicht unbedingt das Wort, aber der Inhalt. Tugend heißt so viel wie Tauglichkeit, Tüchtigkeit. Tugenden sind also Stärken, die Eigenschaften einer Person, die sie befähigen, moralisch gut und richtig zu handeln. Die Eigenschaften einer Person, die sie befähigen, moralisch gut und richtig zu handeln, das wären Tugenden. Klingt jetzt ein bisschen, ja, verspannt, moralisierend, ne, prüde, spießbürgerlich oder so, ist es überhaupt nicht. Auch wenn das Wort so klingt, merkt ihr. Merkt ihr schon, wenn ihr mal in die Medien guckt und überlegt, aus welchen Gründen sind in der letzten Zeit Leute zurückgetreten aufgrund von Skandalen? Ja? Finanzielle Affären und solche Zeug. Ja? Da gibt es in der Bevölkerung eine Erwartung an tugendhaftes Verhalten. Wir nennen das anders. Ja? Aber Leute treten zurück, wenn sie an dem und dem Punkt nicht so ganz tugendhaft handeln. Also Tugend ist ein Thema unserer Zeit. So, jetzt Aristoteles, mit dem beschäftigen wir uns nur kurz, aber den muss man eigentlich nennen, wenn man das Wort Tugend sagt. Der hat vor 2500 Jahren gesagt, es gibt so vier, aus seiner Sicht, vier Haupttugenden, Hauptcharaktereigenschaften, die müsse man sich als Mensch aneignen, um glücklich zu werden. Und mit Glück meint er schon, also tatsächlich auch gutes, wahres Leben, aber vielleicht ist nicht unbedingt Happy-Clappy-Glück, sondern mehr glückendes Leben, ja? Glückendes Leben. Also, er spricht da sogar von Vollkommenheit, glaube ich. Also, um in das vollkommene, tatsächliche, echte Menschsein reinzufinden, brauche es vier Tugenden. Und er sagt, das erste ist Klugheit. Man könnte auch sagen, kühles Urteilsvermögen. Das zweite sei Mut. Tapferkeit wird das dann meistens genannt in diesen Texten da. Das dritte, Mäßigkeit. Also Zurückhaltung, Selbstbeherrschung. Und das vierte, Gerechtigkeit. Das Richtige für andere tun. So, diese vier. Klugheit, Mut, Mäßigkeit, Gerechtigkeit. Diese vier, die ziehen sich auch, soweit ich das weiß, bei den antiken anderen Philosophen so irgendwie durch. Als die wichtigsten. Die vier müsse man entwickeln. So, jetzt waren die alten Griechen in der Tat nicht dumm. Diese vier Worte werden uns in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch hier und da wieder begegnen. Das Neue Testament, also Jesus, Paulus, sagt nicht, Aristoteles, papalapap, das wahre Glück oder glückendes Leben, das findet man ganz anders. Das sagt das Neue Testament nicht. Es sagt zwar entscheidendes mehr als das, was Aristoteles gesagt hat, aber es wird nicht Aristoteles oder dem widersprochen. Also nach dem Motto, vergiss das, es geht ganz anders. Sondern es wird ergänzt. Wir werden also in dieser Reihe uns jetzt nicht von Aristoteles her, aber vom Neuen Testament her mit den Tugenden beschäftigen. Und haben einfach mal vier rausgesucht. Also da würden wir jetzt nicht unbedingt sagen, es sind die vier wichtigsten. Die heute schon. Das ist, glaube ich, die Top-Tugend. Aber die nächsten drei, das ist mehr so, dass wir überlegt haben, okay, was ist jetzt gerade so wichtig? Was haben wir das Gefühl, ist für uns auch irgendwie wichtig? So, wir haben diese mal ausgewählt. Auf dem Flyer könnt ihr sie sehen, diese drei. Wenn ihr den Text durchlest, verahnt ihr vielleicht auch, um was es ungefähr geht. So, jetzt aber das zweite Wörtchen noch hier, Kultur. Tugend, Kultur. Wir meinen mit Kultur jetzt weniger kulturelle Veranstaltungen, ja, so, oder die Kultur der Kleidung, die man so, oder es ist ja auch alles Kultur, sondern die Art, wie wir miteinander einander umgehen, diese Art von Kultur. Was für eine Art von Umgangskultur herrscht unter euch? Und zwar meinen wir damit hier bei uns in der City Church. Also, wir reden über Tugenden und wie diese Tugenden Kultur prägen. Und zwar jetzt, man könnte auch an Gesellschaft denken, ne, wir bleiben mal im eigenen Stall, in unserer Gemeinde. Vielleicht sogar, wie sie Kultur prägen müssen eigentlich, wenn man Kirche sein will. Also uns geht's nicht nur um das Menschsein, sondern auch um das Menschsein in einer Gruppe. Nicht nur um das Ich, sondern um das Wir. So, jetzt los geht's. Heute geht's um die erste Tugend, die gleichzeitig so ein bisschen eben Überblick ist, um das Wörtchen Charakterfest. Nicht charakterfest an sich ist die Tugend. Zu der Tugend, die mir die wichtigste ist, komme ich gleich noch. Aber charakterfest ist so ein bisschen die Überschrift über diese Predigt. Charakter ist eigentlich nicht viel was anderes als Tugend. Ich habe mal bei Wikipedia, macht man ja meistens, ne, wenn man irgendwas zu sagen hat, ich guck mal einmal bei Wikipedia. Und da steht unter Charakter, versteht man traditionell, ausgehend von der aristotelischen Ethik, und erneut in der modernen Psychologie, diejenigen persönlichen Kompetenzen, die die Voraussetzung für ein moralisches Verhalten bilden. Also, jetzt wieder, nicht Charakter im Sinne von Temperament, ja, also er ist so introvertiert, ja, das ist eben sein Charakter. Diese Art von Charakter meinen wir nicht, sondern den Charakter im Sinne von Charakterstärke. Sie ist so ein grundehrlicher Mensch, Charakter. Oder eben schlechter Charakter, Charakterschwäche. Er ist irgendwie kein glaubwürdiger Typ. Habe ich 10-mal gemerkt und jetzt irgendwie kannst du ihm nicht glauben. So, es ist eine Charakterschwäche. Also, es geht nicht um Charakter, mit dem du auf die Welt kommst, deine Art und Weise, wie du halt so bist, extrovertiert, introvertiert oder was es da gibt, sondern um den Charakter, den du mit der Zeit entwickelst. Den guten und den schlechten. So, jetzt machen wir es ein bisschen plastisch mal noch, was Charakter ist. Jetzt zeige ich euch das Bild, was uns durch die ganze Predigt jetzt begleiten wird. Und wir reisen für dieses Bild ins Jahr 2009, an den 15. Januar, nach New York zum Flug 1549. Damals geschah etwas, das man nachher das Wunder vom Hudson River nannte. In gewisser Weise war es auch ein Wunder, aber vor allem, also wirklich vor allem, war es nicht ein Wunder, sondern die großartige Auswirkung von Charakterstärke, die sich an diesem Tag zeigte. Ihr seht jetzt einen Clip, es ist auf Englisch, Untertitel war mir zu mühsam. Wer überhaupt kein Englisch versteht, wird aber, glaube ich, trotzdem mitkriegen, um was es geht. Das Wunder vom Hudson River, so wurde das nachher genannt, geschah, weil dieser Pilot, ich weiß nicht den Vornamen, Captain Sullenberger oder Sullenberger oder wie man es immer ausspricht, im Laufe seiner 40-jährigen Dienstzeit Tugenden entwickelt hat. Aristoteles würde sagen, Mut, kühles Urteilsvermögen, Selbstbeherrschung und dann gepaart mit Training, Training, Training. Er hat gesagt, ich glaube, mein ganzes Leben war eine Vorbereitung auf diesen einen Moment. So, wenn ihr das mitverfolgen konntet, also das war der Originalton, den man da hört zwischen ihm und dem Tower und wie der Tower dann wieder mit anderen Flughäfen spricht, ne, zwischendurch. In extrem kurzer Zeit trifft er eine Menge wichtiger Entscheidungen und ich muss das mir mehrmals anhören, um zu verstehen, schon 30 Sekunden, nachdem diese Flügel da reindonnern, spricht er das erste Mal, ich glaube, wir gehen zum Fluss, wir gehen in den Fluss und er lenkt auch sofort in diese Richtung. Danach noch unterhält er sich mit dem Tower, wie das ist mit Zurückfliegen, ob man in die andere Richtung könnte, also er hält diese Optionen offen, bereitet aber, während er mit dem Tower spricht, schon längstens vor, dass er wahrscheinlich in diesen Fluss fliegen wird. So, informiert die Leute. Wenn man das genau mitgekriegt hat, sieht man, an welchem Zeitpunkt er das tut. Die Leute zu informieren, sie sollen sich so runter, ne, der Aufschlag kommt jetzt dann und so. Noch während er mit dem Tower über den anderen Flughafen redet. Führt alle möglichen flugtechnischen Maßnahmen mit seinem Co-Piloten durch. Und bleibt während der ganzen Zeit, das ist das, was mich beeindruckt, so unglaublich ruhig. So. Und natürlich kann er fliegen, so muss er auch können, sonst bringt er den Vogel nicht runter. Es gibt da so Bilder, Aufnahmen von Jets, die im Wasser landen. Wenn das nur ein bisschen schief geht, dann zerreißt das Ding. Ne? Dieser Mann hat sich 40 Jahre vorbereitet, ist der Pilot geworden, der so etwas jetzt kann. Auch wenn das schief gehen kann, trotzdem. Und erst mit so einem Piloten da vorne drin kommt das Quäntchen Glück oder Wunder dazu, was dann nötig ist. So, und das meine ich mit Charakter. Also nicht fliegen können, sondern über die Zeit solche Charakterstärken entwickeln. Das gute und richtige Handeln, hundertfach geübt, ist über Jahre zu einer Gewohnheit geworden, die automatisch abläuft, wenn jemand mit Charakter unter Druck kommt. Sullenberger ist nicht so auf die Welt gekommen, nehme ich an. Dafür hat er trainiert. Und jetzt ist es aber, so kann man sagen, seine zweite Natur. So, was hat das jetzt mit uns zu tun? Die wenigsten von uns sind Piloten, oder werden es noch so? Haben wir einen Piloten hier? Ja. Ja, ich glaube nicht. Es gibt im Grunde zwei große Strömungen, wenn man über Charakter redet und über, wie komme ich dahin, gut und richtig zu handeln? Wie werde ich so ein Mensch? Ja? Zwei konkurrierende Ansichten, wie Menschen, jetzt mal platt gesagt, bessere Menschen werden. Wie werden wir Leute mit Charakter? So. Und dieser eine große Ansatz, der lässt sich mit dem Wort Regeln beschreiben. Ja, das wäre der eine große Ansatz, die eine große Philosophie, die sagt, so werden Menschen zu besseren Menschen. Regeln. Das Einhalten von Regeln führt zu guten und richtigen Verhalten. So, im christlichen Kontext jetzt würde das ungefähr so lauten, es geht um die biblischen Gebote. Die Maßstäbe zu kennen und sie zu halten, das führt zu glückendem Leben. So. Der andere Ansatz, wieder ein bisschen platt gesagt, klingt ungefähr so, höre auf dein Herz. Höre auf dein Herz. Es sind nicht die Regeln, die uns zu besseren Menschen machen. Wir müssen stattdessen lernen, uns selbst treu zu sein. Das ist die hohe Kunst von Charakter, ehrlich, aufrichtig, zu sich selbst zu stehen. Denn das Gute, das liegt in uns. So. Und Charakter entwickeln bedeutet, dieser Stimme des Herzens zu folgen. Authentizität anstelle von Regeln. Im christlichen Kontext würde sich das so anhören. In Jesus hat uns Gott von dem alttestamentlichen Gesetz und dem Regelwerk befreit. So. Seine Gnade erlöst uns und hilft uns, wir selber zu sein oder wir selber zu werden. Und sein Geist erfüllt uns und darum können wir auch unserem Herzen folgen. So, beides ist nicht wirklich falsch. Beides ist nicht wirklich richtig. Bleiben wir mal bei diesem Sallenberger und seinem Flugzeug da. Nehmen wir an, wir setzen auf die Regeln. Ja, dann kann ich euch zeigen, wie das sich anhört. Also angenommen, ich bin jetzt jemand, der kein Pilot ist. Aber meine Aufgabe ist, ich habe hier ein super Buch. Das muss man eigentlich als Mann gelesen haben. Ein Mann, ein Buch. Steht alles Mögliche drin, wie man die richtigen Schuhe trägt, wie man einen Hai angelt, wie man Papst wird, wie man ein Kind zeugt, wie man ruhig bleibt, wenn sie Auto fährt. Alle möglichen Sachen. Und eins ist eben auch, und immer werden Experten befragt, und eins ist eben auch, wie man eine Boeing 747 landet. Das war jetzt keine 747, aber ähnliche Situation. Ich lese mal ein bisschen draus vor. Regeln. Also angenommen, da ist jetzt das Flugzeug pilotenlos und so, und jetzt nehmen Sie dieses Buch und schreiten Sie freundlich lächelnd zum Cockpit. Wenn das Bordpersonal per Durchsage nach einem Piloten fahndet, dann können Sie davon ausgehen, dass sich im Cockpit ein nicht ganz so kleines Missgeschick ereignet hat. Auf jeden Fall sind die Piloten, die den Flieger in die Luft gebracht haben, nicht mehr in der Lage, ihn wieder runterzubringen. Entfernen Sie also mit Hilfe der kräftigen Stewardess den Piloten aus dem linken Sitz, machen Sie das ganz ruhig. Nehmen Sie nun selbst Platz. Denken Sie kurz, was für ein unwahrscheinliches Glück, dass ich mal wieder dieses Buch dabei habe. Und nun an die Arbeit. Nehmen Sie den Funk zur Hand und sagen Sie jedem, wirklich jedem, der zuhören könnte, dass Sie am Steuerknüppel einer 747 sitzen und sich, zugegeben, nicht ganz sicher sind, was zu tun ist. Greifen Sie dazu nach dem Kopfhörer mit eingebautem Mikrofon, erinnert entfernt an das Handwerkszeug eines Callcenter-Mitarbeiters. Sie sitzen, wie gesagt, im linken Sitz. Rechts neben Ihnen, unter den vier Schubhebeln, befinden sich nebeneinander zwei kleine Displays, auf denen jeweils sechsstellige Zahlenreihen angezeigt werden. Dies erlaubt die Auswahl der Funkfrequenz. Drehen Sie jetzt den runden Knopf direkt darunter so lange, bis die Zahlenreihe 121,500 angezeigt wird. Das ist die international gültige Notfallfrequenz. Drücken Sie die kleine Taste mit den Doppelpfeilen unterhalb des Displays kurz. Greifen Sie vorsichtig mit der rechten Hand an den vor Ihnen liegenden Steuerknüppel. Mit dem Zeigefinger können Sie jetzt bequem einen an der Rückseite des Griffs befindlichen Kippschalter betätigen. Dies aktiviert das vor Ihrem Mund platzierte Mikrofon. Aber Vorsicht, drücken Sie keinesfalls den in der Nähe Ihres Daumens befindlichen Knopf. Dieser deaktiviert den Autopiloten und das wollen Sie ganz sicher nicht. Sprechen Sie jetzt laut und deutlich. Eher unpassend wäre es, wenn Sie sich mit einem munteren Hallöchen, ich bin's Max, ich habe den Vogel mal übernommen, melden. Die Sprache im internationalen Flugverkehr ist Englisch, sagen Sie also Mayday, Mayday und Ihre Flugnummer in das Mikrofon. Das sollte Ihnen die Aufmerksamkeit wirklich aller Zuhörer garantieren. Etwas unter Augenhöhe, in der Mitte des Cockpits, befindet sich das Bedienpanel des Autopiloten. Vergewissern Sie sich, dass zumindest eine der drei Tasten mit der Beschriftung CMD erleuchtet ist. Falls nicht, einfach eine davon drücken. Im Normalfall sollten Sie sich in einer mittlerweile von allen angesehenen Airlines genutzten modernen 747-400 befinden. Leicht erkennbar an den großen rechteckigen Bildschirm vor Ihnen. Falls Sie sich aber für das erstaunlich günstige Angebot einer Ihnen bisher unbekannten Airline entschieden haben und Sie sich jetzt eher an das Innere eines U-Bootes erinnert fühlen und Sie zudem auf Ihrem Weg ins Cockpit den Arbeitsplatz eines Flugingenieurs passiert haben, befinden Sie sich dummerweise in einer älteren Version, wahrscheinlich einer 747-200 oder 300. Dies, erlauben Sie die Bemerkung, schmälert Ihre Chancen auf eine erfolgreiche Landung ein wenig. So. Und so geht es dann weiter. Es wird also für die moderne und auch für die andere Maschine genau erklärt, wie das geht. Da hat man irgendwelche Piloten gefragt und so, und das dann da aufgeschrieben. Habe ich alles durchgelesen. Auch alles wieder vergessen. Aber so sieht es aus, wenn man auf Regeln baut. Wenn man auf Regeln baut. Ich weiß nicht, ob die Passagiere erleichtert sind, wenn du dann über Funkmikro sagst, keine Panik, ich bin kein Pilot, aber ich habe hier die Regeln dabei in einem Buch vom Goldmann Verlag. So, ja, ich weiß nicht, ob die Leute dann aufatmen. Wahrscheinlich nicht. Was nicht heißt, das ist übrigens wichtig, was nicht heißt, dass die Regeln falsch sind. Ich nehme an, dass sie richtig sind hier drin. Aber wir werden nicht Menschen mit Charakter, wenn wir die Regeln kennen und dann in der entsprechenden Situation anwenden. Das macht uns jedenfalls noch nicht automatisch zu Menschen mit Charakter an sich. Genauso wenig funktioniert allerdings der andere Ansatz, wenn du ins Mikro sagst, keine Panik, ich bin kein Pilot, aber ich werde jetzt meinem Herzen folgen. Ich sitze mal hier vor. Ja. So, ich drücke, glaube ich, erstmal den Knopf hier bei meinem Daumen. Ups, jetzt kann ich ja selber fliegen. So, ja. Fliegen wir in die Karibik, mein Herz sagt mir, wir fliegen. So. Also, das Problem ist, weder das Befolgen von Regeln noch auf sein Herz hören ersetzt einen Piloten. Weder die Regeln noch das Herz ersetzt einen Menschen mit Charakter. Ein transformierter Charakter allerdings wird tatsächlich regelkonform handeln und kann tatsächlich auf sein Herz hören. Eben weil er ein Pilot ist, eben weil er Charakter entwickelt hat und nicht nur versucht, wie ein Pilot zu handeln. So, jetzt ist die entscheidende Frage, ja, wie ist er da hingekommen? Und da würde ich mal so sagen, da kommt so eine kleine Gleichung. Er hat entschieden, was er werden will. Pilot. Er hat getan, was ein Pilot tut. Trainiert, trainiert, trainiert. Er hat es immer wieder getan, was ein Pilot tut. Das dauert seine Zeit, aber dann wurde es zu seiner zweiten Natur. Entscheidung plus Tat, mit Tat meine ich üben, plus Zeit wird zur zweiten Natur. Und deshalb handelt dieser Sullenberger in diesen 3 Minuten, wirklich saukurze Zeit, in den entscheidendsten Minuten seines Lebens richtig, kompetent, charakterstark. So, jetzt gehen wir einen wichtigen Schritt weiter. Weg von diesem Buch, ein Mann, ein Buch hier, hin zu diesem Buch, die Bibel. Das soll ja eine Predigt werden hier, ne? Das Neue Testament, nehmen wir jetzt mal dazu. Würde ich dazu nehmen. Kannst du mal klicken da oben? Hier geht gerade nichts mehr. Ist bei euch der Rechner abgestürzt? Also eigentlich müsste da unten jetzt Neues Testament erscheinen. Ich mache einfach weiter hier, ja? Es handelt, was wollte ich sagen? Ach so, wir sind von dem Buch zu dem Buch gekommen, genau. Und im Neuen Testament geht es tatsächlich auch viel um Charakter, um glückendes Leben, um ein anderer Mensch werden. Allerdings geht das Neue Testament über die Tugenden des Aristoteles hinaus. Von Charakterstärken bei Aristoteles, Mut, kühles Urteilsvermögen, Selbstbeherrschung, Gerechtigkeit, geht es im Neuen Testament nicht weg von diesen Dingen völlig, aber zu Dingen, die den alten Griechen jetzt für glückendes Leben nicht ganz so bedeutsam waren, ja, Liebe zum Beispiel oder Demut und andere. Also das Neue Testament legt nochmal eine Betonung auf mehr als nur diese 4 Tugenden, auf andere teilweise, und es ergänzt den Weg zum Charakterstärke entscheidend. Es sagt nicht, das ist verkehrt, macht es ganz anders, aber es ergänzt diesen Weg entscheidend. Also diesen Weg über Üben, 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 durch einen langen Weg Charakter entwickeln, der meine Zeit der Natur wird. Das wird nicht abgelehnt, im Gegenteil, der Weg ist ganz ähnlich, aber er wird entscheidend ergänzt. So, und dafür schauen wir uns einen Text an, der Charakter beschreibt und der dabei die für das Christentum wichtigste Tugend in den Blick nimmt. Und ich lese jetzt einen extrem bekannten Text vor, der im Korintherbrief steht. Und ich bräuchte mal dazu jemanden, der, vielleicht können wir mal kurz das Licht hier vorne einfach runter, dann wird es ja dann automatisch bei euch heller, ne? Jemanden, der aufsteht, mir seinen Namen sagt und einfach nur, während ich den Text lese, stehen bleibt. Er muss nichts sagen, ich muss nur den Namen wissen und man sollte sehen, ah, um den geht's. Macht das jemand? Irgendjemand, der sich in der Reihe, wo du bist, einfach nur hinstellt und sagt, ich heiße Lieven zum Beispiel, ja? Der hat mir schon eben da über die Schulter irgendwelche Messages zugeflüstert. Da muss er dafür jetzt hier stehen. So, ich lese jetzt diesen Text. Das ist Lieven. Aus 1. Korinther 13. Lieven ist geduldig. Lieven ist freundlich. Er kennt keinen Neid. Er spielt sich nicht auf. Er ist nicht eingebildet. Er verhält sich nicht taktlos. Er sucht nicht den eigenen Vorteil. Er verliert nicht die Beherrschung. Er trägt keinem etwas nach. Er freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut er sich mit. Alles erträgt er. In jeder Lage glaubt er. Immer hofft er. Allem hält er stand. Darf sich setzen. Das fühlt sich, nehme ich mal an, das fühlt sich komisch an, ja, mal seinen eigenen Namen da zu hören. Wo ich seinen Namen gesagt habe, steht nicht Lieven, sondern Liebe. Passt ja sogar noch fast. Liebe. Ja, Lieben. Liebe. Kennt ihr den Text aus Hochzeiten? Und wenn wir das mit Liebe sagen, dann sagen wir, ja klar, so, die totale Liebe, die ist so. Deswegen wird er bei Hochzeiten vorgelesen. So, aber ich, Lieven, ich, Christoph, ich, Sabine oder wer hier so sitzt, ja, wir sagen, naja, also, wenn wir so vollkommen wären, ja, dann hätten wir einen durch und durch liebevollen Charakter, aber irgendwie manches davon ein bisschen vielleicht, manches davon vielleicht wünschenswert, anderes, oh nee, da bin ich nicht gut. Also dieser Text beschreibt die Liebe übrigens als die höchste der Tugenden. Ein paar Zeilen vorher sagt Paulus, wenn ihr das und das und jenes könnt, ja, alle möglichen Talente und so, ohne die Liebe kannst du es vergessen. Und ein paar Zeilen später sagt er, die Liebe plus Glaube und Hoffnung, die drei sind die einzigen, die ewigen Bestand haben. Also Liebe spielt oberste Liga im Neuen Testament. Anders gesagt, ein liebender Mensch werden, das würde bedeuten, glückendes Leben zu leben, Charakter zu entwickeln, Tugend zu leben. Liebe ist das Ziel. Aristoteles hat das Telos genannt, ja, Telos, das Ziel. So. Bei Paulus wäre Telos die Liebe. So. Er sagt, Aristoteles, du musst vom Ziel her denken und dann überlegen, wie komme ich jetzt dahin? Welche Schritte muss ich dafür einüben? Und er sagt, das heißt, mutiger werden, klüger, selbstbeherrschter, gerechter. Dann kommst du dem Telos, dem Ziel näher, indem du diese vier Dinge trainierst, so, bis sie deinen Charakter ausmachen. Und man könnte das jetzt auf Paulus übertragen, sagen, ganz ähnlich, ganz ähnlich. Liebe ist das Ziel. Also, vielleicht sagst du nur, ist überhaupt nicht mein Ziel. Okay, dann sind wir nicht gleicher Meinung. Aber wenn wir sagen, ja, so zu leben, das wäre ein Ziel. Ich verstehe, dass das Charakter bedeuten würde. Da gibt es noch ein paar andere Dinge, die auch wichtig sind, aber das ist sicher das Höchste. Das ist mein Ziel. Dann würde ich sagen, okay, das ist das erste Mal, entscheide dich dafür, dass du so möchtest du, in diese Richtung möchtest du gehen, die Entscheidung. Und jetzt kann man sich anschauen, was würde es denn bedeuten, so zu werden? Und jetzt zählt Paulus da ja auf, ne? Ich mach die ganze Latte mal runter. Er sagt, Liebe ist geduldig, freundlich. Irgendwie funktioniert bei mir hier vorne nichts mehr, meine Freunde. Ich probiere es jetzt nochmal. War ich das jetzt? Ha. Freundlich. Dann redet er immer im Negativen. Ne? Ich habe aber da jetzt positive Worte draus gemacht. Er sagt, kein Neid. Liebe ist nicht neidisch. Also, was ist das Gegenteil davon? Ich habe jetzt einfach mal das generös genannt. Das ist ein komisches Wort, aber ich glaube, das sagt das irgendwie. Es ist, finde ich, super, wenn die anderen auch was haben so oder mehr haben als du. Oder. Die Liebe spielt sich nicht auf, also, ich sage jetzt mal, ist bescheiden. Sie ist nicht taktlos, also rücksichtsvoll. Liebe ist übrigens ein sehr taktvoller Mensch. Also. Nur eben, klopft er mir über die Schulter. Nicht auf den Vorteil bedacht, also selbstlos. Nicht unbeherrscht, also selbstbeherrscht. Nicht nachtragend, also vergebungsbereit. Freut sich nicht am Unrecht, könnte man sagen, Aristoteles Gerechtigkeit, ja, da ist es. Freut sich an der Wahrheit, also wahrhaftig. Dann opferbereit, glaubend, hoffend, leidensbereit. So, mal ungefähr. Einiges von Aristoteles kommt da drin vor. Einiges wird uns in den nächsten Predigtreihen wieder begegnen. Aber hier ist mal die ganze Summe. Und ich schätze, wir alle würden sagen, ja, so sieht ein Mensch aus, der Charakter entwickelt hat, was Liebe angeht. Aber ich schätze auch, wir würden alle sagen, bin ich noch nicht ganz so, bin ich noch nicht ganz so an dem einen oder anderen Punkt. Und die Frage besteht immer noch, wie kommen wir dahin? Über die Regeln oder über die Vorschriften, ne? Oder über das Herz? Wenn wir jetzt die Regeln nehmen, dann würden, und wir nehmen hier, wählen hier mal, selbstbeherrscht steht da irgendwo, glaube ich, ja. Aus Selbstbeherrschung als ein Charakterzug von liebend, dann wäre die Regel beherrsch dich. So, dieser Ton, dieser Befehl ertönt in der Regel dann, wenn jemand kurz davor ist zu explodieren oder kurz danach. Ja. Beherrsch dich. Wenn sich einer dann beherrscht, Zähne aufeinander, Hals, Adern geschwollen, rotes Gesicht, Rauch aus der Nase, okay, dann siegt die Regel über seine Wut. Allerdings würden wir nicht sagen, dass das ein selbstbeherrschter Charakter ist. Wir würden sagen, weil er es nicht ist, hat ihn diese Regel gerade nochmal zurückgehalten oder so, damit niemand zu Schaden kommt. Auf der anderen Seite, das Herz, naja, also einer, der vor Wut gleich platzt, wenn der dann seinem Herzen folgt, dann ist es Zeit, den Raum zu verlassen, weil das schwierig wird. So. Also seinem Herzen folgen, das klingt sehr nett, das klingt auch sehr authentisch, das hängt aber sehr davon ab, was für einem Herz da einer folgt. Die Worte hier, ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber die beschreiben nicht unbedingt das, was ich automatisch tue, wenn man mich einfach mal so lässt. Da kommt nicht automatisch das raus. Nicht in allen Punkten jedenfalls. So, weil unser Herz in der Regel zu oft anders reagiert, brauchen wir die Regel als Notlösung, als Notbremse. So, wenn unser Herz allerdings automatisch anders reagiert, automatisch selbst beherrscht, freundlich, ohne Neid, ja, dann ist da etwas zu unserem Charakter geworden. Und das ist das Ziel. Ich behaupte, wir kommen so nicht auf die Welt, so wie Sallenberger nicht mit 5 schon fliegen konnte. Charakter wird entwickelt und diese Dinge hier, die fliegen uns nicht zu, die fliegen auch einem Christen nicht zu. Auch nicht in dem, jetzt habe ich Jesus kennengelernt, jetzt bin ich so. Ich finde das ganz entscheidend, aber Paulus spricht an anderer Stelle mal von ähnlichen Dingen und nennt es Früchte. Und die wachsen, die sind nicht plopp da. Also das ist wie beim Fliegenlernen. Du musst Entscheidungen treffen und dann musst du Dinge tun und dann wirst du Zeit brauchen und dann wird etwas zu deinem Charakter werden. Etwas aus etwas eigentlich Unnatürlichem, was nicht natürlich aus deinem Herzen kommt, wird etwas Natürliches. Zweite Natur. Etwas wächst. So. Wenn das Ganze... Na, wir machen nochmal so. Ein Beispiel. Angenommen, du sagst, ja, ich will so werden. Ich, das ist mein Ziel irgendwie. Jetzt nehmen wir eins hier, die Geduld da oben. Also was würde das jetzt konkret bedeuten? Ich bin nicht automatisch geduldig. Andere von euch, ich bin nicht so. Jetzt würde das bedeuten, ich bin in einer Situation, wo Geduld gefordert ist. Ich möchte geduldiger werden. Das ist mein Ziel. Jetzt versuche ich in dieser Situation anders zu handeln, als ich es normalerweise täte. Was mache ich dann? Ich übe mich in Geduld. Und keiner sagt, dass das leicht ist, aber es ist auch nichts Unmögliches. Und das Gute, bei jedem Mal wird dieses geduldig bleiben leichter. Am Anfang handelst du nur geduldig, am Schluss wirst du es. Paulus nennt das an anderer Stelle mal, einmal habe ich gesagt Früchte, ne? Manchmal, einmal sagt er, zieh den alten Menschen aus und zieh einen neuen an. Und das musst du tun. Und das musst du wahrscheinlich immer wieder tun. Das dauert ein bisschen. Aber lass etwas weg und mach etwas anders. So. Manchmal muss man sich dafür falsche Gewohnheiten tatsächlich abtrainieren. Ja, das, was so unser Herz normalerweise tut, abtrainieren. Wenn sich Leute das Skifahren beibringen, ein Beispiel aus dem Sport oder sowas ähnlichem, Freizeitsport, wenn sie sich das selbst beibringen, ja, dann machen sie oft einen Fehler, so wie ich das auch gemacht habe. Ich habe, glaube ich, nie in meinem Leben einen Skikurs besucht. Und zwar der Fehler ist, du drehst mit dem Oberkörper. Das ist so die natürliche Reaktion. Ich will, dass die Ski da unten rumgehen, also war ich so. Und so habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Ja, also du drehst mit dem Oberkörper. Das, wenn du dann besser Skifahren lernen willst, musst du dir abtrainieren. Wenn du lernen willst, nein, der Oberkörper bleibt ruhig, die Ski unten drehen. Ja. Und das fühlt sich relativ lange falsch an, weil das fühlt sich irgendwie richtig an. Das sieht man nur von außen, dass das überhaupt nicht richtig aussieht. Es gibt keinen anderen Weg, als sich das abzutrainieren, wenn ich ein guter Skifahrer werden will. So, und manchmal unter Druck, wenn es mir die Skifahrer reißt oder wenn das Gelände plötzlich viel schwieriger ist, als ich dachte, dann merke ich, wie diese alte Reaktion wieder kommt. Mein Oberkörper will eindrehen. Im schlimmsten Fall tut er es sogar. Dann kann man froh sein, wenn einen niemand sieht, weil das sieht überhaupt nicht gut aus. Ist es auch nicht. Also unter Druck übrigens, wenn wir unter Druck kommen, dann zeigt sich oft Charakter. Ob aus dem, was wir geübt haben, zweite Natur geworden ist, zeigt sich unter Druck. So, also, der Weg wäre, die ungeduldige Reaktion in mir tatsächlich unterdrücken und stattdessen geduldig bleiben. Und das wird sich recht lange so anfühlen, als ob ich nur so tue, als ob ich geduldig wäre. Stimmt. Du bist nicht geduldig, du zwingst dich dazu. Es sieht ein bisschen aus wie Heuchelei. Du tust etwas, obwohl du eigentlich es nicht kannst. Luther hat übrigens die Tugend deswegen aus diesem Grund Heuchelei genannt. Es war nicht sein Lieblingsthema, dieses hier. Ich finde, es ist aber ein wichtiges Thema. Du tust, es ist wie beim Skifahren. Der Skilehrer sagt, Oberkörper ruhig halten. Du sagst, ich kann es nicht. Der Skilehrer sagt, ja, und du machst es trotzdem, weil das ist richtig. Du wirst das lernen. Du kannst das sehr wohl. Jetzt noch nicht vielleicht. So, ich weiß, das klingt alles nach irgendwie harter Arbeit, ne? Ich glaube, das klingt so, weil es so harte Arbeit ist. Und ich werde gleich auch noch ein paar nettere Dinge sagen, die wichtig sind. Vielleicht heißt das also für dich, such dir mal einen dieser Charakterzüge aus, wo du denkst, da bin ich am, oh, das ist für mich das Schwierigste. Oder du kannst auch legal, such dir den aus, wo du denkst, da könnte ich am leichtesten Fortschritte machen. Auch schön. Und nimm dir eine konkrete Situation vor. Nur einen hier. Und sag, da möchte ich, das ist immer dasselbe. In den Situationen handle ich immer so. Ich will anders, aber ich handle immer so. Und versuch diese Situation dir mal vorzunehmen, anders zu handeln. Und beim nächsten Mal wieder und wieder. Und ich glaube daran, dass du Charakter entwickeln kannst. Benjamin Franklin übrigens, bin bald fertig, habe ich ein Buch von ihm gelesen, ne, kürzlich, und der, glaube ich, nur eins, seine Memoiren da. Und der hat sich eine ganze Liste von Charakterstärken aufgeschrieben, die er alle so mal erreichen will. Vielleicht diese Liste, vielleicht eine andere, weiß ich nicht mehr. Und dann hat er so Wochentage gemacht und hat sich die wichtigste, für, aus seiner Sicht wichtigste Charakterzug oben hin und die anderen unten drunter. Dann hat er gesagt, abends, montagsabends setze ich mich hin und überlege, wo habe ich heute Fehler gemacht? Bei welchem Charakterzug? Mache ich überall Kreuzchen so. Allerdings konzentriere ich mich nur auf die erste den Tag über, da will ich besser werden. Nur die erste. Die anderen sind mir egal, aber ich gucke mal, wie gut oder schlecht ich das mache. Dann Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Dann sagt er, und mit der Zeit möchte ich, dass in der ersten Reihe immer weniger Kreuzchen auftauchen. Dann irgendeine Zahl, wenn ich kleiner, weniger Kreuzchen habe als so, dann nehme ich die zweite Reihe dazu, weil ich glaube, die erste hat sich vielleicht bei mir schon so langsam zum Charakter entwickelt. Mein Ziel ist, weniger Kreuzchen. Also ziemlich mechanisch, aber irgendwie fand ich, hey, das ist kein schlechtes Vorgehen. So, jetzt wichtig, das alles tust du nicht, weil du musst. Weil Gott das erwartet, gefälligst oder so. Nee, das, weil du willst. Das finde ich sehr entscheidend. Und weil das Gegenteil schlecht ist, tödlich. Im Fall von Sallenberger wäre das Gegenteil von Charakterentwicklung tödlich für die Leute. Nimm bei diesen Worten immer das Gegenteil und stell dir vor, wir wären alle so. Ja, das erklärt manche Probleme, die wir haben. Ja, aber das ist, das überall hier das Gegenteil ist tödlich für uns, für unser Zusammenleben. Das macht keine nette Kirche. So, also das ist schon wichtig. Wir wollen das. Ein schlechter Pilot sein ist gefährlich, aber ein guter ist segensreich. Ein schlechter Charakter ist schwierig für uns alle. Einen guten zu entwickeln ist etwas Gutes. Das wollen wir. So, jetzt zwei wichtige Dinge, die über Aristoteles hinausgehen und die das Ganze jetzt, was du vielleicht so ein bisschen anstrengend fandest, in ein Licht rücken, was bedeutsam ist. Also wer jetzt rausgeht, verpasst das Wichtigste. Das eine, weil sonst wäre das bisher nicht viel mehr als Verhaltenstherapie. Ist übrigens auch nicht schlecht, aber nicht viel mehr als das. Zwei sehr wichtige Dinge. Das eine ist das Ziel da oben. Dieses Ziel ist nämlich größer, als dass du einen guten Charakter entwickelst. Dieses Ziel, Paulus hat das so gesagt, Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei sind, haben Ewigkeitswert, die bleiben ewig. Ja, sie werden sich durchsetzen am Ende. Jesus hat es so gesagt, das Himmelreich ist nah. Deswegen steht da oben Himmelreich. Das kommt. Also, eine Welt, ein Menschsein, das so ausschaut, das kommt. Jetzt hätte ich fast gesagt, todsicher. Ja, das kommt. Das wird Realität. Nochmal anders gesagt, du wirst so ein Mensch sein. Du wirst so einer sein. Klar, wir reden von der neuen Welt Gottes. Manche nennen es Himmel, ja. Aber dieses Ziel werden wir erreichen oder dieses Ziel wird uns erreichen. Und das setzt eine immense Energie frei, finde ich, wenn ich denke, ich kann das nicht. So, ich bin so, ich werde nie anders. Dann achte mal auf die Stimme Gottes, die dir sagt, doch, 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 ich weiß es besser, ich sehe es schon vor mir und jetzt halt den Oberkörper gerade. Das geht. So. Glaub daran, dass das kommt. Also wir werden nicht charakterstärker, damit der Himmel kommt, sondern der Himmel kommt, das Himmelreich kommt. Und deshalb glauben wir daran, stückchensweise so leben zu können, wie wir einmal leben werden. Das ist der Auftrag von Kirche eigentlich, heute das zu leben, heute ansatzweise das zu leben, was kommt. Und das Zweite, hier unten, die absolute Grundlage für das Ganze. Von dieser Grundlage wusste Aristoteles meines Wissens nichts. Ja. Diese Liebe, die dein Ziel ist, die gilt dir schon uneingeschränkt von Gott her. Ja? Also Gott liebt dich schon mit dieser Liebe und daran kannst du gar nichts ändern. So. Und wenn du das für dich annimmst, dann beginnst du diesen Weg hier der Charakterentwicklung als ein bereits geliebter, erlöster, befreiter Mensch. Das musst du dir da nicht erarbeiten, das ist schon so. Ja? Du musst also gar nichts werden. Du bist schon etwas. Und das ist das Geheimnis jetzt des Christentums. Du bist schon etwas und wirst es dennoch noch. Diese Stelle des Piloten quasi, die ist schon deine. Ja, das ist dir unkündbar. Ohne Aufnahmeprüfung. Das ist schon deine. Gnade nennt man das. So. Und ja, deshalb steht dir jetzt ein Weg offen, dich zu entwickeln, dich zu entfalten. Du bist es schon und du wirst es noch. Aber dieses, du bist es schon, nimmt diesem ganzen Ding, so finde ich, seine Last. seine Last. So, es geht also nicht um deine Rettung. Wenn, dann geht es um die Rettung anderer, die mit dir zusammenleben, die in deinem Flugzeug sitzen, die mit dir Kirche sind. Ja, also und jetzt bin ich wieder hier und mache damit Schluss. Da bei der Kultur. Ich, du, wir alle, was wir für Charakter entwickeln, welche Fortschritte wir machen, das hat Auswirkungen auf unsere Kultur hier. Wir prägen Kultur. Und für City Church und jede andere Gemeinschaft, in der du dich befindest, ist es immens wichtig, dass es eine von Liebe geprägte Kultur ist. Deshalb ist uns das so wichtig. Solche Dinge wie Geduld, Freundlichkeit, Selbstlosigkeit, Bescheidenheit, all das. Das ist wichtig, weil Kirche sonst nicht das Wesen Gottes widerspiegelt. Wahrscheinlich auch, weil wir mit der Zeit dann keine Lust mehr haben, zu dieser Kirche zu gehören, wenn sie das gar nicht widerspiegelt. Und deshalb sind wir darauf angewiesen, an dieser Sache zu bleiben. Das kannst du gleich im Foyer ausprobieren. Sobald du dem ersten Menschen begegnest, wird es vielleicht eine kleine Herausforderung sein, ob du geduldig, freundlich oder was auch immer bleibst. Und deine Tat über einen längeren Zeitraum wird zu deiner zweiten Natur. In den Mini-Churches, wenn du zu einer gehörst oder jetzt sagst, oh, dann gehe ich mal in eine, werden wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Jedenfalls, wenn euer Mini-Church-Leiter sagt, okay, mache ich über diese 4 Wochen, also nächste Woche über dieses Thema hier nachdenken. Dann kannst du es vertiefen. Ein Buch, aus dem ich viele dieser Impulse habe, aber nur was für Leute, die gerne Bücher lesen, wo man denken muss. Also ich kam nur bis halbe Strecke, dann ist Andy Wright, Glaube und dann. Aber er setzt sich sehr intensiv damit auseinander. Und vieles von dem, was ich heute gesagt habe, steckt da drin. So, Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.